Willkommen beim 3x3 Predigt-Podcast. Schön, dass du zugeschaltet. Wir sind der Chille aus der Region Lenzburg, wo möchte die Menschen inspirieren, mit Jesus zu leben. Viel Spass beim Hören.
Ja, guten Morgen zusammen. Thema Wortschatz und heute Sünde. Und wenn man das Leben beobachtet, da habe ich eine Beobachtung gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das teilt, aber es gibt so bei Wortspiele, weil Wortschatz ist ja so ein Wortspiel, oder? Und ich finde das mega cool, ja, gerne so Wortspiele. Aber ich habe beobachtet, dass es dort ein sündiges Verhalten gibt, nämlich wenn man die Wortspiele übertreibt. Und da gibt es einen Bereich, wo ich hoffe, dass ihr das mit mir teilt, und zwar sind das die Coiffeurgeschäfte. Coiffeurgeschäfte, wenn ihr schaut, dass die vernehmen haben, sind einfach zu häufig billige Wortspiele. Ich habe mal ein paar mitgenommen. Also wir haben da Haarscharf, Habrakadabra, Haararchitekten, Haargenau, Haarspalterei, Wunderhaar, Haarnarchie, Haarlunke, Paradies, Liebharber, vier Haareszeiten. Wir können es auch noch mit «come» machen. «Welcome», «come together», «come in», «yes, we can». Und am schlimmsten ist auf Englisch «hair». «Herr Berge», «wundherr schön», «hereinspaziert in die herrliche Stube», «extraordinär», ein spezieller Name, «hin und her», «herzig», «atmosphäre», «hairplay», «charakter», «dirty Harry», «love is in the hair», «hervorragend». Herr Jemine, finde ich, habt ihr da, aber... Das sind so Wortspiele und ich habe das Gefühl, das zeigt ein bisschen etwas, wie wir manchmal Sünden verstehen, nämlich etwas, so in unserem alltäglichen Wortbrauch, etwas, was eigentlich gut ist, wo man aber dann wie übertreibt, wo man in etwas Extremes hineinführt. Das ist, glaube ich, bei uns etwas, wie wir manchmal Sünden verstehen. Also Schoki ist etwas Gutes, aber zu viel Schoki essen, dann tun wir sündigen. Oder wenn wir zu viel Umwelt verschmutzen, wenn wir zu viel Plastik brauchen, dann sind wir Umweltsünder, Klimasünder. Wenn wir Auto fahren, ist das noch keine Sünde für die meisten, aber wenn wir nachher bei Rot über die Ampel gehen oder schnell fahren, dann sind wir Verkehrssünder. Oder wir können auch, was habe ich hier gedacht, Modesünder. Für mich ist Kurzarmhemmli, also kann man verschieden sehen, ist für mich Sünde, aber genau. Das habe ich mal gelernt, dass man kein Kurzarmhemmli anlegt. Aber man merkt, Sünde wird manchmal ein bisschen verschieden gesehen. Die einen finden das schon ist Sünde, andere das noch nicht. Darum ist es gut, in dieser Themenreihe, wenn wir zurückgehen, auf den Ursprung schauen, in die Bibel schauen und uns nochmal Zeit nehmen, um das nochmal ein bisschen reflektieren, nochmal zu den Basics eigentlich gehen. Ganz häufig sind ja dann die Wörter viel umfassender, als wir es manchmal in unserem täglichen Gebrauch haben. Oder in unserem, das täglich brauchen wir das Wort vielleicht nicht, aber in unserem Gebrauch haben. Wir haben das letzte Sonntag schon gemerkt beim Wort Gerechtigkeit, dass der Sinn in der Bibel viel umfassender ist, als jetzt nur unsere Justizgerechtigkeit, sondern viel grösser ist. Und bei der Sünde ist es, glaube ich, ähnlich. Wenn man das Wort anschaut vom Griechischen und auch vom Hebräischen, also Altes und Neues Testament, dann hat es viel mit Zielverfehlung zu tun. Das Ziel nicht zu erreichen. Das Verfehlen von dem, was eigentlich das Ziel ist. Und da kann man sich natürlich fragen, ja, was ist denn eigentlich das Ziel? Also wenn man jetzt das von der Bibel her anschaut, und dann müssen wir wahrscheinlich irgendwo am Anfang schauen, und dann haben wir dort die Geschichte, die sogar mit einem Teil davon, mit Sündenfall beschrieben ist. Und ich glaube, die wird uns etwas zeigen über das, was eigentlich das Ziel ist. Dort wird das Paradies gemacht, der Mensch wird gemacht, und sie leben in Einklang mit dem Gott im Himmel. Sie leben in Gemeinschaft mit dem Gott. Und die Geschichte erzählt uns nachher, wie etwas passiert, eben der Sündenfall, dass das Gemeinsame, dass dort eine Trennung reinkommt, dass ein Distanz reinkommt in die Beziehung, die sie hatten. Die Geschichte mit der Schlange, mit der Frucht, wird wie in Frage gestellt, ob es Gott auch wirklich gut gemeint. Es kommt wie so ein Misstrauen rein. Es wird wie in Frage gestellt, ja, wird Gott mir vielleicht etwas vorenthalten? Es kommt dort wie eine Spannung drin, so ein Misstrauen. Und es gibt eine Distanz. Das Wort Sünde kommt im Deutschen sehr wahrscheinlich von Sunder, von Sund, was im Norddeutschen auch für Trennung steht, für Distanz steht. Und ich finde, das ist sehr passend gewählt für das, was eigentlich gemeint ist mit dem Wort Sünde. Nämlich eine Trennung zwischen Mensch und Gott. Eine Zielverfehlung, dass es nicht mehr so ist, wie es eigentlich ursprünglich gedacht war, dass Mensch und Gott ganz nahe in Einheit miteinander unterwegs sind. Oder man könnte sagen, der Mensch wird in dieser Geschichte vom Sündenfall wie Gott los. Er wird wie einen eigenen Weg gehen. Der Mensch ist ein mündiges Wesen. Er will wie selber unterwegs sein. Und Sünde ist ja ein alter Begriff, ist viel geprägt worden in der Kirchengeschichte. Vielleicht eben könnte man von Misstrauen reden, wenn man von Sünde redet. Oder der Theologe Paul Tillich hat das Wort Entfremdung geprägt. Oder vielleicht einfach eben die Trennung, die drinnen ist. Wir haben bei dem Wort Sünde wie zwei Kategorien. Das eine, was uns die Bibel sagt, ist wieso das System von Sünde, so dass das Grundlegende, dass der Mensch in die Entfremdung hineingeht, dass Misstrauen um ist im Mensch. Und so wie wir es häufig verstehen, sind dann einzelne Taten, was man sollte und was man nicht sollte. Und das ist wie eine andere Kategorie, die natürlich auch für das Wort Sünde steht. Das ist wie eine Folge aus diesem System raus. Und das System muss es nicht einfach nur darum gehen, zu sagen, wir sind alle so schlecht und wir müssen alle uns Haupt auf die Asche tun, sondern wo auch uns die Bibel uns erklären, wie die Welt einfach funktioniert. Wie das der Mensch ist, wie das er tickt, dass der Mensch ein mündiges Wesen ist und durch das immer wieder auch wegen Welt ohne Gott, immer wieder Gott los wird in seinem Alltag, in seinem Leben. Und das zeigt sich nachher in konkreten Taten, in konkretem Handeln. Aber es ist wie eine Tatsache, die uns da dargestellt wird. Und ich verstehe auch die Geschichte, so die ersten Kapitel der Bibel, nicht nur als historische Tatsache, dass es so passiert. Wenn wir zu fest über das nachdenken, dann können wir da diskutieren und uns Köpfe einschlagen, wie ist das genau gewesen. Sondern ich glaube, die Geschichte wird uns ganz vieles erklären und zeigen, wie der Mensch funktioniert. Er wird uns eine Wahrheit übergeben, die nicht einfach nur eine historische Wahrheit ist, sondern eine Wahrheit ist über den Mensch, über unser Leben. Dass wir selber immer wieder Menschen sind, die uns von Gott distanzieren. Weil der Mensch, dass er ihm angelegt ist, dass das dazugehört. Und wir müssen nicht Adam und Eva die Schuld geben für irgendetwas, sondern wir alle, die Geschichte beschreibt etwas von uns allen. Und wir können auch nicht sagen, ja, wir wollen ja mit Gott zusammen sein, darum betrifft uns das nicht, sondern die Bibel macht immer wieder klar, dass alle Menschen von dem System von der Sünde, von dieser Struktur von der Sünde, sind alle Menschen betroffen. Der erste Johannesbrief, das ist ein ganzer Brief, was um die Sünde geht, wo nachher Gottes Liebe reinkommt. Also wenn er schlau machen über das Thema Sünde, einfach den ersten Johannesbrief lesen. Das ist ein super Buch zu dem. Und er macht am Anfang gerade klar, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, bei uns ist nur Wahrheit, dann haben wir gerade gar keine Wahrheit, weil jeder Mensch ist von dieser Sünde involviert, lebt in dem innen, ist betroffen. Von dem. Darum macht es wenig Sinn, dass wir mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, das ist Sünde, das ist ein Sünder, das sollte man nicht machen. Natürlich ist es wichtig, wie man lebt, aber immer daran denken, dass so wie dem Bild drei Finger auf uns zeigen und sagen, hey, wir selber sind auch von dem betroffen, wir sind alle miteinander im gleichen Boot. Also der erste Punkt, der Mensch wird wie Gott los. Und das hat eine Konsequenz, wir lesen in der Bibel, dass das ja, nicht einfach belanglos ist. Man könnte vielleicht sagen, und er lebt auch, er wird auch gottlos. Er wird gottlos und lebt gottlos. Auch das wird uns die Bibel, glaube ich, am Anfang in diesem ersten Kapitel sagen. Was ist Geschichte nach dieser Paradiesgeschichte? Genau, Kain und Abel. Dort geht es nachher weiter, wo das erste Mal das Wort Sünde vorkommt. Zwei Verse daraus raus. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Also hier wird uns eigentlich gezeigt, dass die Sünde in der Welt innen ist, dass der Kain aber einen Handlungsspielraum hat. Dass er aufgefordert wird, über sie zu herrschen. Dass er nicht einfach hilflos ausgeliefert ist, sondern kann handeln in Verantwortung. Er kann sich entscheiden für Sünde, für das richtige Handeln oder für das falsche Handeln. So die Zweiseitigkeit, die haben wir immer wieder in der Bibel. Entscheide dich für das Gute und nicht für das Schlechte. Entscheide dich für das Leben im Licht und nicht das Leben im Dunkeln. Entscheide dich für das Leben mit Gottes Geist und nicht mit dem menschlichen Geist oder fleischlichen Geist. Da haben wir immer wieder so die Zweiseitigkeit. Wir sehen auch daraus, dass das Gefühl, das Ergrimmen vom Kain an sich noch nicht als Sünde betitelt wird, sondern nachher, was daraus herauskommt, das Verhalten daraus herauskommt. Das haben wir beim Thema von der Wut, von dem Gefühl schon mal gehabt. Und was ich spannend finde, was auch in der Kirchengeschichte immer wieder mal aufgegriffen worden ist, ist so das Bild vom Kain, wo der Blick gegen den Boden senkt, wo runter schaut. Und Das hat schon der Augustinus und nachher der Martin Luther haben so das Bild stark geprägt und gesagt, das ist so ein Bild für das, was in der Sünde passiert, in dieser Welt passiert, dass der Mensch runterschaut, dass er gekrümmt ist, dass er ja, nicht den Blick erhebt zu dem Gott im Himmel, der eine andere Perspektive geben könnte, sondern runterschaut auf den Boden. Oder vielleicht sogar auf sich selber schaut, sich selber ins Zentrum stellt, sich selber um sich dreht und fragt, komme ich nicht zu kurz, wie geht es mir dabei, komme ich zu meinem Recht? Und dass das ganz viel mit dieser Sünde zu tun hat. Dass ein Kain vielleicht, wenn er nicht auf sich so geschaut hätte, anders hätte können reagieren und mit diesen Gefühlen anders hätte können umgehen. So der Fachbegriff, wo da geprägt wurde, ist incurvatus in se, also der auf sich selber verkrümmte Mensch, wo wie man eine andere Möglichkeit hat, nämlich den Blick zu erheben zu dem Gott. Und wir sehen beim Kain, was es für Folgen hat, nämlich, dass, ja, dass etwas Schlechtes passiert, dass die Sünde eine Konsequenz hat, dass nicht etwas Lebensdienliches ist. Und ich glaube, das ist etwas in dieser Welt, wo wir erleben, dass wir immer wieder neu mit anstehen, auspowern, dass wir irgendwie merken, dass es Sachen gibt, die uns besser tun, als andere gibt, die uns nicht gut tun. Und ich glaube, es ist so ein Message der Christen, dass wir sagen, hey, wir haben einen Gott, der uns geschaffen hat, der am besten weiss, was gut für uns ist. Ein Gott, der für Leben steht und uns immer wieder neues Leben auch schenken möchte. Der Bernhard Ott hat mal ein Buch geschrieben, ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Also bei dieser Person auf dem Bildli sieht man das ein bisschen. Ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Wenn die Quelle fehlt, die Quelle vom Schöpfer, die Quelle vom Leben. Der Paulus ist noch ein bisschen härter als der Bernhard Ott. Er sagt nicht nur erschöpft, sondern er sagt sogar, die Folge der Sünde ist der Tod. Weil Gott ist Leben und wenn man sich von Gott distanziert, eben das Bild von Trennung, dass das immer wie mehr in eine tote Haltung hineinführt. Römer 6, 23, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. In der Bibel ist Tod wird verschieden gebraucht. Manchmal ist es so auf eine Art symbolisch gemeint, für das, was nicht belebt ist, wo keine Kraft drin ist, wo kein Segen ist. Das wird als Tod beschrieben, aber es wird auch ganz physisch gebraucht, dass schlussendlich der Tod wartet, dass die Folge der Sünde ist der Tod. Und in dieser Übersetzung gefällt mir sehr gut, wie hier auch gezeigt wird, es ist nicht Gott, der sagt, ah, du hast gesündigt, also ich bestrafe dich, sondern dass ein Folge der Sünde selber ist, der Tod. Dass es wie der Weg ist, den man wählt, der nicht gesund ist. Das Distanzieren von dem Gott, das Distanzieren von dieser Lebensquelle, das ist, wo Tod verursacht, schlussendlich. Vielleicht ist es gut, wenn wir uns überlegen, was gibt es für Wörter, wie wir das können ausdrücken können, die nicht zu christlich geprägt sind, wenn wir eben nicht von Sünde reden wollen und nicht von Tod reden wollen. Dann geht es vielleicht um das sinnhafte Leben. Das Leben in Fülle ist zwar auch ein bisschen christlich, so das Leben, wo wir merken, hey, da gibt es mehr als das, was wir hier erleben. Dort, wo wir merken, wo erleben wir Kraft, wo werden wir aufgestellt, wo erleben wir Freude, wo ist Gott am Wirken. Und auf der anderen Seite, was ermüdet uns, was ist das, was uns aussaugt, wo distanzieren wir uns von Gott. Aber kommen wir zu der guten Nachricht, zum Evangelium in dem Ganzen rein. Der Vers geht schon noch weiter. Gott aber schenkt uns unverdient, aus reiner Gnade, ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist die Botschaft von der Bibel, die sagt, hey, ja, da gibt es Sünde in dem Leben, in dieser Welt, da gibt es ganz vieles, was nicht gut läuft. Der Mensch wird gottlos. Er erlebt das Gottlose immer wieder, wenn wir da von Iran und Israel hören. Wir erleben das in dieser Welt, das Gottlose, in dem grossen Stil. Wir erleben es vielleicht in unserem Leben auch immer wieder, im kleineren Stil. Und die gute Nachricht ist, der Mensch wird zwar gottlos, aber er wird Gott nicht los. Die ganze Bibel erzählt davon, wie der Gott immer wieder Wege sucht, zu den Menschen zu gehen. Die ganze Bibel erzählt davon, wie Gott versucht, die Distanz zu überbrücken. Mit ihnen will er einen Weg gehen, sich offenbaren, zeigen, wie das er ist, wie das er mit ihnen unterwegs sein will. Dass sie den Blick nicht sollen gegen runter richten, sondern sollen aufschauen zu ihm. Ein Gott, der für die Menschen ist. Und nicht einfach die Tatsache dieser Welt so nimmt, wie sie ist, sondern sich aufmacht. Und wette, dass der Mensch Gott nicht los wird. Jesus kommt auf die Welt. Gott kommt selber auf die Welt, um zu zeigen, wie er ist. Und etwas, jemand, wo wir super sehen, wie ihm das am Herzen liegt, was ihm wichtig ist, auch bei dem Thema Sünde, ist Lukas 15. Das tun wir schnell anschauen. Lukas 15 fängt so an. Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus lehren zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Also da gibt es ein System, gerade im Judentum, und ich habe eigentlich das Gefühl, in unserer Zeit ist das auch noch bei dir verbreitet, dass man versucht, heilig zu leben. Pharisäer, Schriftgelehrte sind die Heiligen und die anderen werden als Sünder bezeichnet. Die als Sünder galten, also das ist nicht die Definition, die die Bibel hineingibt, sondern sie haben so gegolten, Steuereintreiber und andere. Und die Pharisäer, Schriftgelehrte, haben einen grossen Bogen um die gemacht. Und was macht Jesus? Er isst mit ihnen. Das ist ein Bild in der damaligen Zeit, in der Antike, dass man miteinander gegessen hat, dann ist man auf Augenhöhe gewesen. Dann ist das eine Ehre, wo man sich gegenseitig gibt. Ein Pharisäer hätte nicht mit einem Steuereintreiber am gleichen Tisch sitzen wollen, weil er da etwas zum Ausdruck bringt, das er nicht wette, sondern er gibt ein grosses Gefälle. Und Jesus kommt auf die Welt und er interessiert sich irgendwie nicht so ganz für dieses System von heilig, unheilig, Sünder, nicht Sünder, sondern er geht genau zu den Leuten, die als Sünder gelten. Er verbringt mit ihnen Zeit, sitzt mit ihnen am Tisch. Das zeigt etwas von dem Herz, das Gott hat, das Jesus hat. Und er merkt, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten sich stören, wie die Anstoß daran nehmen, das nicht verstehen, das wirklich schlimm finden. Und deshalb erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Und er erzählt ihnen und sagt, hey, schaut, wenn ein Hirt 100 Schafe hat und eins geht verloren, gibt Distanz drin, oder? Entfremdung drin, von dem einen Schaf zu der Herde. Hey, da geht der Hirt und der sucht es. Und wenn er es gefunden hat, dann nimmt er es auf die Schulter und er geht zurück zu der Herde und er macht ein riesen Fest. Und genau so ist es im Himmel. Wenn ein Sünder, also wenn die Distanz, die ein Mensch zu Gott hat, kann überbrückt werden und jemand wieder Gemeinschaft, Beziehung kann haben mit Gott. Und ich habe das Gefühl, man spürt dort etwas von dieser Begeisterung, die Jesus hat. Vorher ist gestanden, er erzählt ihnen ein Gleichnis, aber er haut gerade noch mal ein Gleichnis oben drauf und sagt noch, hey, es ist wie, wenn eine Frau 10 Münzen hat, die mega wertvoll sind und eine geht verloren, sie stellt das ganze Haus auf den Kopf, sie geht überall suchen, macht viel Licht, dass sie die Münze wieder findet, die so wertvoll ist. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie alle Nachbarn zusammen und sie machen ein grosses Fest. Genau so ist Gott. Er ist begeistert, wenn er wieder Kontakt hat mit jemandem, der sich distanziert hat. Das ist für ihn etwas ganz Wertvolles, ein Schatz. Und er macht das Fest. Es gibt ein Fest im Himmel. Und Jesus haut gerade nochmal oben drauf, bringt noch ein drittes Gleichnis in dem Lukas 15, ohne Ankündigung, einfach gerade nochmal eins, die bekannte Geschichte vom verlorenen Sohn. Alles im Zusammenhang mit dem Bild, dass Jesus mit Sündern zusammen ist und sich die Leute daran stören. Das Bild von dem Vater, der einfach mit ausgestreckten Armen wartet, bis der verlorene Sohn, der sich distanziert hat, der Sünde zwischen sich gebracht hat, um in diesen Wörtern zu reden, um den wieder aufzunehmen bei sich daheim. Und in dieser Geschichte wird der verlorene Sohn wird nachher anfangen, was er alles da gemacht hat. Und ich habe richtig das Gefühl, der Vater tut einfach reinschwätzen und bringt ihm ein neues Kleid und steckt ihm einen Ring an den Finger und macht für ihn ein Riesenfest und es interessiert ihn gar nicht, dass er jetzt da irgendwie seine Sünden muss bekennen und wir da lange darüber reden, was nicht alles gut gegangen ist, weil sie beide wissen ja, was war. Und es kommt viel mehr über die grosse Liebe, die grosse Annahme, die der Vater hat, die Freude, die er hat, um einfach wieder zusammen zu sein mit dieser Person. Und das ist, glaube ich, der Gott, den wir haben, der die Sünde sieht, die Sünde ist eine Realität, aber ein Gott da ist, der das überbrücken will, der stärker ist, der in unser Leben hineinkommen will und in dieser Realität der Sünde helfen will, uns Identität schenken, die uns hilft, mit diesen Herausforderungen umzugehen, der nicht kommt, um uns zu verurteilen und zu sagen, das musst du noch anders machen und das machst du noch schlecht und jetzt haue ich dir gerade aufs Dach, sondern eine ganz andere Art von Gott, von Vater, der voller Liebe ist, wo die die Arme schliessen, wo die das Fest machen mit uns. Wir haben im Christentum das Bild vom Kreuz, das ist ja das stärkste Symbol für das, wie Gott kommt und wie er alles wegnehmen will, was zwischen uns stehen könnte. Für die Sünde verstehen in dieser Rolle vom Täter, wo wir immer wieder merken, wir werden Sünder, wir sündigen, wir werden zu Tätern, wir machen Sachen, die nicht gut sind. Und Jesus sagt mit dem Kreuz, hey, ich will zu dem Sündenbock werden. Dass die Sachen, die nicht gut sind, wo du dich schuldig fühlst, dass du das mir geben kannst und es soll weggenommen werden. Es soll nicht zwischen uns stehen. Ich will ein Gott sein, wo nichts zwischen uns stehen kann. Dort, wo du dich schuldig fühlst, ich gehe dafür ans Kreuz. Und wir machen auch die Erfahrung vom Opfer, wenn wir in diesen Strukturen drin leben von der Sünde, dass wir immer wieder unter der Sünde leiden, Opfer werden und auch dort drin, die Botschaft vom Kreuz, wo Jesus sagt, hey, ich bin auch zum Opfer geworden. Und vielleicht hast du das Gefühl, in dieser Situation, wo ich drin bin, wo ich distanziert bin, ich glaube, dort hat Gott gar nichts zu suchen. Und das Kreuz sagt, hey, Jesus ist an dem Ort, wo als der verfluchteste Ort gegolten hat am Kreuz. Jesus geht ins grösste Leid in die grösste Qual inne und zeigt uns, egal wo du dich befindest, ich werde mit dir sein. Ich werde dich durchtragen. Ich werde mit dir das durchleiden. Es ist nicht eine Garantie, dass er einfach Schnips macht und alles wird besser, aber eine Garantie, dass wir nicht alleine sind und dass er uns begleiten und Hilfe sein. Und ich finde das eine mega gute Nachricht. Ich finde, das ist ein Evangelium, gute Nachricht. Für Täter und für Opfer. Und wir sind das leider alle. Wir kommen da nicht zusammen als Heilige, die Gott anerkannt, Gott kennengelernt haben und ihn als Herr anerkennen und müssen dann jedes Mal ein bisschen Sünde bekennen, damit wir nachher hier völlig heilig sind. Sondern wir kommen da zusammen als Täter und Opfer, als Selbsthilfegruppe, als Leute, die miteinander unterwegs sind, die uns ausrichten auf den Gott, die merken, wir können miteinander von diesem Blick gegenüber uns aufrichten und zu diesem Gott schauen. Augustinus hat gesagt, Kirche ist nicht ein Museum für Heilige, sondern ein Krankenhaus für Sünder. Und das sind nicht die gemeint, wo wir hoffen, dass sie auch noch kommen, sondern das ist jeder von uns gemeint. Sünde betrifft jeden von uns. Wir haben einen Gott, der uns nicht aufgibt. Der Mensch wird gottlos, wir erleben das Gottlose in dieser Welt, aber wir werden Gott nicht los. Und das ist eine gute Nachricht.